Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Uncas Gemmecker und ich begrüße heute den Arzt und Homöopathen Dr. Friedrich Graf. Hallo Friedrich.
Hallo.
Schön, dass du hier bist. Wir beide wollen uns über ein aus meiner Perspektive sehr wichtiges Thema unterhalten. Ein Thema, das für mich schon lange eine Rolle spielt, wo ich mich schon lange auch persönlich mit beschäftigt habe. Allein deshalb schon, weil ich eine Tochter habe, aber ich hatte mich schon 10 Jahre vorher damit beschäftigt. Also das ist schon ein ganzer Zeitraum. In meiner Arbeit bei Bio360 habe ich das Thema lange nicht angefasst. Und ich denke, jetzt ist es Zeit und es passt definitiv zu diesem Kongress und es ist ein wichtiges Thema und ich freue mich, dass du hier bist und auch bereit bist, überhaupt darüber zu sprechen, weil das sind auch nicht viele. Es geht um das Thema Impfungen. Ja, kannst du dich vielleicht kurz ein bisschen vorstellen und vielleicht auch schon mal dann den Bogen spannen, wie du zu diesem Thema gekommen bist?
Okay, also ich bin seit 1976 Arzt, seit 1983 in eigener Praxis. Gut 8 Jahre in Freiburg oder im Freiburger Raum, Südwestdeutschland und danach in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, wo ich jetzt noch bin und noch tätig bin, also jetzt schon 30 Jahre hier im Norden. Ich habe selber 3 Kinder, mittlerweile 8 Enkel. Das Thema ist also nie vorbei, weil es immer wieder zugespitzt wird. Ich kann für meinen Einstieg in diese ganze Geschichte, nein, vielleicht vorneweg, ich komme aus einer Arztfamilie und mein Vater war ein konventioneller Allgemeinarzt und sah Impfen als die größte Errungenschaft der Medizin an, so wie es auch heute noch verkauft wird. Man musste dann auf eigenem Wegen, vor allen Dingen über die Akupunktur, dann über die Homöopathie kennenlernen, dass wir gute Gesundheit mit ganz anderen Möglichkeiten herstellen können und nicht unbedingt immer das konventionelle Medikament brauchen. Und je mehr man sich dann mit den Mechanismen der natürlichen Gesunderhaltung beschäftigt, umso mehr sieht man, was krank macht. Und bis ich dann ich bin geburtshilflich tätig, ich betreue Schwangere, ich habe die Voraussetzungen eines Gynäkologen und habe dann über die Kinder, die geboren wurden, gesehen, wie die Entwicklungen sind. Und da hat mich die Patientenzahl belehrt, dass wenn wir Kinder ungeimpft lassen, was man von Jahr zu Jahr anfangs diskutieren kann, dann sieht man ziemlich bald, wie herausragend gut die Gesundheit der Kinder ist, die nicht beschädigt wurden. Vor allen Dingen, dass die Notwendigkeit, konventionelle Medikamente einzunehmen, so gut wie selten gegeben ist. Extrem selten. Also meine Arzneiverordnungen in der Praxis sind so niedrig und rekrutieren sich fast ausschließlich aus homöopathischen Arzneien. Das heißt, es genügt dann, Homöopathie einzusetzen, wenn Störungen auftreten. Und die Entwicklung ist grandios. Und diese Beobachtung, wie es den ungeimpften Kindern von klein auf angeht, die fehlt heute den Kinderärzten, weil sie wie in einem blinden Selbstverständnis schon mit 6 oder 8 Wochen anfangen, Kinder zu impfen. Und dann sehen sie nichts anderes mehr. Und das ist eine ganz verrückte Idee, dass wir in einem Wohlstandsland Kinder mit toxischen Substanzen belasten müssen, um irgendeine Krankheit, die meist sogar viel zu spät als impfpräventabel erscheint, weil dann ist sie meist schon gelaufen, mit solchen Substanzen früh im Leben konfrontieren müssen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Schäden größer sind als der Nutzen. Einen besonders krassen Fall hatte ich in meiner Praxis am Anfang der Praxis 1984, 85, wo ich eine Hausgeburt betreut habe und von einer Sportlerin und kerngesunde Mutter, kerngesundes Kind geboren. Und mit einem Jahr wurden die Eltern nervös, weil ja Impfen scheinbar notwendig war. Und die drängten mich dann, das Kind zu impfen, was damals mit Diphtherie, Tetanus, Polio schon erledigt war. Und dann hat das Kind nach der ersten Impfung innerhalb von 3, 4 Tagen einen so schweren Atemnotzustand bekommen, dass ich das in die Klinik überweisen musste. Und das verging Wochen, wo das Kind auf der Intensivstation lag. Und das hatte vorher nichts. Und wurde dann nach 3 Wochen von Intensivstation entlassen und nach 4 Wochen entlassen. Und die Klinik bemühte sich gleich, die Auffrischungsimpfung, also die Wiederholung zu geben. Und das Kind ist danach fast gestorben und ist prompt wieder zurück in die Klinik gekommen. Und dann habe ich einen Brief bekommen von der Klinik, dass das Kind eine globale Herzinsuffizienz erlebt hatte und überlebt hat. Und diese globale Herzinsuffizienz wurde medikamentös behandelt und mühselig stabilisiert, was mit der zweiten Impfung schon wieder destabilisiert wurde. Und dann kriege ich nach der zweiten Impfung einen zweiten Brief und da stand dann drin, wir wissen jetzt, was das Kind hatte. Das Kind hatte Zytomegalie. Und Zytomegalie ist eine Virusinfektion, Typ 5, es gibt 6 Typen. Und die haben wir damals in den 80er, 90er Jahren in der Regel still durchgemacht. Also ohne, dass wir krank wurden oder minimal krank wurden. Und wir wussten gar nicht, dass wir Zytomegalie hatten. Und ich habe dann dem Arzt in der Klinik, dem Chefarzt, einen Brief geschrieben, ob es nicht plausibel ist, dass wir mitten in eine floride, also und inapparente, also nicht ausgebrochene Zytomegalie rein eine Impfung gegeben haben und dadurch das Kind in die Krankheit voll übergeführt wurde. Und ich stehe noch heute dazu, dass das die richtige Erklärung sei. Und ich habe meinen empörten Brief zurückgekriegt, nein, das ist die größte Errungenschaft der Medizin und wie ich es mir anmaße, darüber so zu Kritik auszuüben und zu schreiben. Und ich habe den Briefwechsel beendet, weil der war recht unverschämt, der Brief. Aber die Lehre war, es passiert mehr, als wir wahrnehmen wollen. Und Impfungen werden heute eigentlich nur gut geredet, sie unbegründet gut geredet, weil es gibt keine Studien, weder der positiven Wirkung noch der Schäden. Es gibt immer nur Statistik. Und wenn man weiß, wie Kinder aufwachsen ohne Impfung, dann kann man sich gut darüber hinwegsetzen und dem Kind die Gesundheit zukommen lassen, die es optimal für sich braucht. Und da stehe ich auch heute noch dahinter, auch wenn jetzt schon wieder gesetzliche Maßnahmen für Pflichtimpfungen erlassen wurden.
Ja, okay, du hast jetzt schon sehr, sehr vieles gesagt, wo ich gerne drauf eingehen möchte, wo ich teilweise später noch drauf eingehen möchte.
Darf ich kurz was ergänzen?
Ja, natürlich.
Das Paradoxe, was die Erklärung des Chefarztes der Kinderklinik mir zumutete, ist die Vorstellung, dass der Mensch aus zwei Körpern besteht. Ein Körper, den darf man impfen, dann passiert gar nichts. Und es gibt einen zweiten Körper, der krank wird, der mit der Impfung nichts zu tun hat. Dass das natürlich unlogisch ist und völlig unsachlich, liegt auf der Hand. Aber so geht unsere Medizin mit Impfung um.
Okay. Ja, also ganz ein Punkt, den du am Ende erwähnt hast, den finde ich auch spannend. Das ist nämlich auch tatsächlich auch aus meiner Perspektive eine große Gefahr. Sagen wir mal, wir nehmen mal an, dass die Impfung funktioniert, dass sie an sich nicht schädlich wäre. Ja? Aber wenn ich eine Krankheit in jemand hineinspritze, der bereits eine andere Krankheit hat, beispielsweise eine Grippeimpfung, ja. Von mir aus eine Corona-Impfung, ja, genau. Und jemand hat gerade eine andere, durchläuft gerade und hat sich gerade infiziert mit einer anderen Infektion und dieserjenige ist ein Baby oder dieserjenige ist 87 Jahre und hat noch Diabetes, dann ist der weg.
Und das sind genau die Schadensfälle, die man nicht den Impfungen zuschreibt und dadurch eine Statistik der Impfschäden sauber halten will. Ne? Die Eltern eines so beschädigten Kindes, was unglücklicherweise in dieser Kombination getroffen wurde, den wird Standepedis also sofort in der Praxis gesagt, nein, das kann nie sein, Impfungen sind nämlich immer harmlos. Und dann wird den Eltern ausgeredet, dass das damit zu tun hat. Das hat System.
Ja. Ob die so harmlos sind und auch ob die funktionieren, das wollen wir jetzt in unserem Gespräch noch weiter erarbeiten. Ja, was ist denn eigentlich, es geht ja um Entgiftung hierbei, wo ist denn da so der Zusammenhang? Du hattest eben schon mal toxische Substanzen erwähnt, da sind wir ja, ganz, ganz dicht bei unserem Thema, auch wenn es das ganze Thema an sich natürlich interessiert, aber da sind ja Dinge drin, die sogenannten Adjuvantien, die nicht ganz ohne sind, sage ich jetzt mal.
Ja, also es ist wichtig, dass Impfungen ja als zu lagernde Präparate auch längere Zeit irgendwo im Kühlschrank liegen. Das heißt, sie müssen konserviert sein. Das heißt, es kommen vielfach Konservierungsmittel rein. Und da müssen wir unterscheiden zwischen Lebendimpfung und Totstoffimpfung. Lebendimpfung heißt, dass man abgeschwächte, vermehrungsfähige Viren in Impfung hat, wie bei Masern, Mumps, Röteln, Windpocken. Und es gibt Totstoffimpfungen wie Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, Hepatitis, Meningokokken, Pneumokokken, HIB, die kein Antibiotikum enthalten, sondern Konservierungsmittel, die selber Probleme machen und toxisch sind. Und das Zweite ist, dass in den Impfungen Aktivierer drin sein müssen, die das Immunsystem provozieren, weil vielfach überhaupt nicht reagiert wird auf eine Impfinjektion. Das heißt, das nennt man dann Impfverstärker. Und diese Impfverstärker, das betrifft besonders die Totstoffimpfung, ist das obligat toxische Aluminium, was im ionisierten Zustand viele Stoffwechselwege bei uns blockiert. Und dieses Aluminium ist deswegen so toxisch, weil es nicht in der Lage ist, im Organismus die Verbindung, es ist selber positiv geladen, mit negativen Partnern loszulassen. Sondern sie halten sie fest und damit sind sie dem Stoffwechsel entzogen. Und das ist immer die Besonderheit giftiger Substanz für den Menschen, wie bei Blei, wie bei Quecksilber und bei anderen. Ne? Dass immer diese unlösbare Verbindung, ist bei Blei ganz typisch, in uns verbleibt. Und Aluminium kumuliert im Nervensystem und an zweiter Stelle im Knochen. Und dort kriegen wir es so gut wie nicht mehr frei. Es gibt nach den Impfinjektionen gibt es Freisetzung von Aluminium, die von Makrophagen, großen Fresszellen, aufgenommen werden. Aber die normalerweise vielleicht 4-6 Wochen lebensfähig sind, die werden unsterblich und zirkulieren im menschlichen Organismus 8 bis 10 Jahre mit ihrer Aluminiumlast. Ein kleiner Teil wird nur ausgeschieden, ein großer Teil wird im Nervensystem abgelegt und ein Teil zirkuliert weiter. Solange diese Zirkulation stattfindet, sind noch gewisse Entgiftungsmöglichkeiten gegeben, aber sobald das abgelagert ist, ist das vorbei. Und so sehen wir, dass Aluminium im Nervensystem kumuliert, sich ansammelt. Und je älter der Mensch wird, umso mehr kriegen wir Eindrücke, dass auch damit Nervenfunktionen beeinträchtigt werden und blockiert werden.
Ja, jetzt könnte man ja wahrscheinlich sagen, okay, aber das ist ja nur ganz wenig. Wir haben hier Aluminium überall und so weiter. Das macht jetzt hier im Braten auch nicht fett und das ist vertretbar und das ist halt trotzdem, funktioniert trotzdem alles super gut. Jetzt ist das was anderes, als wenn ich mir das Aluminium, sag ich jetzt mal, über die Nahrung zunehme, also oral, über den Darmtrakt und so weiter, oder ob ich es in Gewebe hineinspritze, oder? Ist das ein Unterschied?
Sie wissen ja aus der Toxikologie, dass immer diese Dosisfragen so diskutiert werden und auch manchmal lächerlich gemacht werden. Ach, wir kriegen doch von der Umwelt viel mehr, als da in den Körper gelangt. Also aus der Nahrung, und es ist immer ein Unterschied, ob man mit dem Magen-Darm-Trakt eine toxische Substanz handelt oder sie gespritzt wird. Bei gespritzt kommt alles an. Und aus dem Magen-Darm-Trakt nehmen wir nur 0,3% auf. Aber selbst das ist schon überschritten. Also wir haben so viel Aluminium in der Umwelt. Gehen Sie mal in den Supermarkt, schauen Sie sich mal, welche Lebensmittel alle in Aluminium eingepackt sind. Die Joghurtdeckel, Quarktöpfe oder was nicht immer, alles. Und die Speisen, die da drin sind, die übernehmen einen Teil von diesen Aluminiumionen. Und die essen wir dann. Also das ist schon mal das eine. Aber es sind Versuche gemacht worden, wann das Nervensystem reagiert, wenn Aluminium plus, also plus geladen aus den Injektionspräparat der Impfung freigesetzt wird. Und die Menge, die wir an Aluminium aufnehmen, liegt ungefähr so in der Größenordnung von 1 Milligramm. Und diese Menge, 1 Milligramm, das haben Untersuchungen gezeigt, ist 100.000-fach höher, als wir brauchen, um die Nervenfunktion schon zu beeinträchtigen. Zum Beispiel die Vermehrung von Zellen mit ihrer genetischen Duplikation, mit der Duplikation der Gene. Die lassen sich blockieren mit 100.000-fach weniger Menge. Also es ist systemrelevant. Vielleicht muss ich noch ergänzen, warum überhaupt Aluminium in Impfstoffen drin ist. Das liegt daran, dass die Firmen für die Zulassung eines Impfstoffes nachweisen müssen, dass der Impfling Antikörper entwickelt. Und auf viele Impfpräparate geschieht das nicht. Und Aluminium ist deswegen da drin, weil es das Immunsystem diffus, ungezielt, einfach nur wild macht. Und dieses Wildmachen führt dann zu ungezügelten Immunreaktionen, auch der beigefügten Substanzen und unglücklicherweise aber auch gegen körpereigene Zellen. Sodass wir dem Aluminium auch eine hohe Qualität anlasten, Autoimmunerkrankungen auszulösen, also Angriffe gegen uns selbst.
Okay, also wenn ich... Soll ich das mal beschreiben? Wenn ich in einem Dorf Terrormeldungen streue Und dort Milizen sozusagen anfache, die sich wild gegen alles Mögliche wenden und dann sehe ich, okay, da sind Milizen unterwegs, dann ist das bereits der Erfolg, dass da von der Terrorist dann getroffen wird, soll es da überhaupt einen geben, den man auch nicht nachgewiesen hat, dann es gibt einfach nur eine Reaktion gegen das System und mehr wird dann nicht gemacht. Das heißt, da wird ein Gift gegeben, dann gibt es eine Reaktion, dann sieht man die Reaktion und sagt, voilà, Erfolg. Das heißt, wenn der eigentliche Stoff gar nicht die Reaktion hervorruft, funktioniert es dann eigentlich in Wirklichkeit überhaupt?
Naja, also wir haben eine von Aluminium getragene immunologische Überreaktion, eine Provokation, die den Dienst erfüllt, dass das beigefügte Antigen vom Immunsystem irgendwie schon erkannt wird. Aber das geschieht mal mehr und mal weniger und bei dem einen mehr als bei dem anderen. Das ist nicht so einheitlich. Und man täuscht sich auch darüber hinweg, dass die einfache Tatsache, Antikörper zu bilden, noch nicht ein Beweis dafür ist, dass die Impfung wirkt. Nicht? Weil wir sehen auch, dass Leute krank werden, obwohl sie Antikörper haben. Das fühlt sich also nicht so ohne weiteres zusammen.
Es ist ja auch so, dass die Menschen, vielleicht, es gibt so viele, wo man darüber sprechen kann. Vielleicht kannst du mal erzählen, wann wurden denn die Impfungen eigentlich eingeführt und in welchem Zustand haben sich die Krankheiten zu diesem Moment eigentlich befunden? Tuberkulose, Masern und so weiter.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, weil meistens kommt die Impfung zu spät, wenn die Krankheit schon gelaufen ist. Also die ganze Impfgeschichte fängt ja eigentlich mit dem englischen Landarzt an im 19. Jahrhundert, 1810 oder noch früher, 1790, hat Edward Jenner in England etwas etabliert, was man schon lange vorher wusste. In der Türkei vor allen Dingen war es besonders bekannt, dass Bauersleute, die mit Kühen zu tun hatten, die so eine blasige Mund- und Schleimhautentzündung hatten, in dem Kontakt mit diesen Kühen gegen Pocken resistent wurden. Dass man also merkte, dass die Pockenerkrankung bei diesen Leuten nicht stattfand. Und dann kam man auf die Idee, das war Edward Jenners Idee, dass man diesen Schleim auch an den Bürgern und Leuten zukommen lassen kann, die überhaupt keinen Kontakt zu solchen Kühen haben. Und dann ging das los, wie damals schon, immer die am besten situiert waren, die kriegten dann die Impfung. Dann gingen sie also mit der Kuh aufs Parkett zu den Festen in die Schlösser und Burgen. Und dann haben alle Teilnehmer in der Tanzpause ihren Ärmel hochgekrempelt, dann kam einer mit dem Messer, hat einen Schlitz gemacht, dann wurde der Schleim da reingeschmiert. Und diese Art der Inokulation, das Einbringen etwas Fremden in ein System, das hat man ja dann bis zur Abschaffung 1976 fortgesetzt. Ne? Das waren ja dann immer Verletzungen mit Einbringung des Antigens. Und das war nun die schlimmste aller Impfungen. Die hat also viele
Todesopfer. Ja, das kennt man ja, ne? Also das waren ja viele, also meine Oma hatte das noch, aber das selbst in meiner Generation, in Deutschland vielleicht nicht so sehr, aber ich sehe das im Ausland, Spanien und so, diese runden.
Die Narbe, ne?
Diese Narbe einfach dann.
Ja, ja. Der Edward Jenner selber hat seine Frau in der Schwangerschaft damit geimpft und damit hat sie fast ihr Kind verloren, wäre fast dran gestorben. Übrigens, das Kind hat sie verloren mit einer Fruchtblasenentzündung. Und auch seinen Sohn hat er geimpft und der hat diese typische Gehirnschädigung durch die Pockenimpfung erfahren und der ist danach debil geworden und ist mit 20 verstorben. Und dann hat Edward Jenner am Ende seines Lebens hat er alles widerrufen und hat gesagt, ich stehe nicht mehr dahinter, man sollte das nicht machen. Und dann war aber die Welle schon losgetreten. Ne?
Ja, und die Pockenimpfung ist ja mittlerweile verboten, weil so viele Menschen gestorben sind an der Pockenimpfung, dass man irgendwann gesagt hat, jetzt geht es halt wirklich nicht mehr. Aber die Geschichte der Impfung, ich meine, das ist ein eigenes Thema, da könnte man sich stundenlang drüber unterhalten. Ja, ja. Da kommt ja danach noch Pasteur und Robert Koch. Robert Koch, natürlich ja, RKI, jetzt in aller Munde. Wenn man sich das mal durchliest,
wie... Ich wollte mal kurz anbringen. 1810 hat London Stadt übernommen eine Pflichtimpfung gegen Pocken. Aber nicht in der Umgebung, nicht London Land. Und das ist ganz interessant, 1810. Und 1818, 19 gab es die erste Heuschnupfenepidemie. Das heißt, wir haben gesehen, dass Impfungen allergisieren. Das ist ja heute ein Riesenthema. Mhm. So, jetzt wollte ich, ich habe eben unterbrochen.
Ja, macht nichts. Ich wollte noch sagen, also Pasteur und Robert Koch, die haben ja dann das weitergemacht, Tuberkulose, der eine und das andere weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Tollwut von Pasteur.
Tollwut, genau. Und das ist unglaublich. Also das, da, die haben auch nur, ich sag mal, getrickst. Die Fälle, die sie dann, die, da waren dann 24 Fälle, von denen gab es 20 nicht. Die anderen waren, vier waren auch dahin gelogen und so weiter. Da sind richtig viele Menschen auch umgekommen. Also man könnte sie auch als Mörder bezeichnen. Wenn man das so
unter Druck der Regierung. Das war die Konkurrenz zwischen Deutschland und Frankreich. Das war geradezu Feindseligkeit. Und da ging es darum, wer hat den Trumpf des Impffortschrittes in der Hand. Ne? Und dann hat man den Robert Koch dazu verleitet, seine Entwicklung als Tuberkuloseimpfung anzubieten, das Tuberkulin. Und das war verheerend, weil die Tuberkulose hatten, sind richtig danach in Krisen und sogar in Todesgefahr gebracht worden. Und es sind auch etliche gestorben, sodass er dann irgendwann flüchten musste, ne? weil er dann in die Anklage kam. Und Pasteur war genauso problematisch. Ne? Der hat seine Tagebücher ja 100 Jahre verschließen lassen. Und dann hat man es gesehen, wie der gelogen und betrogen hat.
Ja, also das ist unglaublich, wenn man so, das sind so die renommierten Institute immer noch und auf Basis von diesen Namen, man stellt sich das so vor, wie unglaubliche Wissenschaftler, wie die da gearbeitet haben, auch da, wir können da jetzt nicht so weiter darauf eingehen, aber das ist ganz dilettantisch und hat mit Wissenschaft wirklich nichts zu tun. Also,
aber es hat viel von dem bis in die Gegenwart was stattfindet. Also auch heute, es ist ja unglaublich, dass die Firmen die Prüfungen und Tests machen, die das Interesse haben, Impfung zu verkaufen. Das ist ja unglaublich. Das müsste ja eine neutrale Stelle übernehmen. Und dann haben zugleich die Firmen noch nicht mal die Haftungsfrage. Es haftet jeweils der Staat, der offensichtlich wohl Interesse daran hat, dass auch reichlich geimpft wird. Aber die Firmen, die ändern dann auch nicht ihre problematischen Impfstoffe, wenn die Haftung sowieso nicht einliegt. Ne? Das ist nämlich bei der Masern-Mumps-Röteln-Impfung ein Problem, weil das eine ganz schmutzige Impfung ist.
Ja, aber sie haben nicht nur die Haftung nicht. Wer testet denn eigentlich diese Impfung? Jetzt müsste man ja denken, okay, da kommt jetzt eine neue Impfung auf den Markt und da ist es ja dann, also sagen wir mal, Pharmaunternehmen XY hat eine neue Impfung. Jetzt kommt der Staat und sagt, okay, bevor wir das jetzt auf unsere Bevölkerung loslassen, jetzt müssen wir erstmal 10 Jahre lang testen und Studien machen und so weiter. Ist das so?
Es ist vorgeschrieben und es läuft ja, das erleben Sie ja gerade bei der Entwicklung der Corona-Impfung in 3 Phasen, die Phase 1, 2 und 3 und vor allem in der dritten Phase hat man also eine große Population von mindestens 10.000 Leuten, um zu sehen, wie hoch die unerwünschten Arzneiwirkungen sind. Und das zeigt sich ja jetzt, dass auch jetzt die neue Impfung, die kommt, eigentlich noch lange nicht fertig ist und reif und weit verbreitet zu werden ist. Das ist ein Fiasko, das ist ein Problem. Der Weltrekord in einer Impfzulassung liegt bei 4,5 Jahren. Das war eine Mumpsimpfung. 4,5 Jahre. In der Regel braucht man 5 bis 10 Jahre, bis man alles durchgeforscht hat, ob diese Impfung überhaupt zumutbar ist. Man muss ja immer bedenken, dass man ja gesunde Menschen impft. Und das ist auch noch ein Problem, weil die Prüfung macht man auch bei gesunden Menschen. Man will ja nicht die Kranken mit ihren Problemen dann erfassen. Sonst würde ja die Impfung sich früh disqualifizieren. Aber in der Realität impfen wir dann auch kranke Menschen. Und da liegt dann ein großes Problem. Weil die sind ja eher Kandidaten für Probleme.
Ja, aber weiß dann die Regierung oder die entsprechenden Stellen auch wirklich, was da genau drin ist in der Impfung?
Davon sollte man ausgehen. Ne?
Das ist nämlich nicht mein Stand. Also
ja, nein, im Prinzip ist die Frage berechtigt, weil ich mich wundere, dass eine Zulassungsstelle wie die Europäische Arzneibehörde, die EMA, eigentlich genau informiert sein müssten, was da alles drin ist. Das ist zum Beispiel so, dass die EMA klare Vorschriften macht, wie viel Fremderbsubstanz, also Fremd-DNA, RNA, in einer Impfung drin sein darf. Das ist bei der Masernimpfung relevant. Und der Grenzwert der Fremd-DNA in Impfstoffen wie Masern, Mumps, Röteln und Windpocken, da haben wir 4 Stück in Deutschland, der liegt bei 10 Pikogramm. 10 Pikogramm. Und die Realität ist, dass die Firma da das 325.000 häufigere drin hat. 325.000-fach mehr. Und die EMA reagiert nicht. Und diese Impfung ist gesetzlich jetzt erlassen, gesetzlich vorgeschrieben. Und das ist ein Unding. Und wir wissen ja, dass eine Beteiligung von fremder Erbsubstanz in einer Impfung, wie bei den Lebendimpfungen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, ein großes Problem darstellt, dass unsere eigene Erbsubstanz sich verändert, weil die zum Teil aufgenommen wird. Der Mensch wird dann zu einer Chimäre, sagt man, ne? Dass sie also aus fremder und eigener DNA bestehen. Und das kann die ganze Persönlichkeit verändern. Man bringt beispielsweise das Risiko einer Autismuserkrankung mit diesen Vorgängen in Verbindung. Und warum haben diese Impfungen wie Masern, Mumps, Röteln Fremd-DNA überhaupt in ihrem Präparat? Und die Firma haftet nicht, der Staat haftet. Das liegt daran, dass man Viren vermehren muss in Zellkulturen. Und diese Zellkulturen sind uralte Zelllinien, seit 1961 zum Beispiel von abgetriebenen Föten, von Abtreibung gewonnen. Da gibt's sogenannte MRC5, ein Fötus, der 1961, aus dem man abgetrieben wurde, aus dem man eine Zelllinie entwickelt hat, die bis heute benutzt wird. Und aus der kommen auch Anteile aus dieser Fremdzelle, die aus dieser Embryo, dieser Fötus enthielt eine Menge schädlicher Zellen, also mit gestörter Erbsubstanz. Und das ist das eine, dass aus dem praktisch was in den Impfstoff übergeht, weil man ja da die Viren züchten muss. Das zweite ist, dass Zelllinien nur überleben können, wenn man ihnen Wachstumsstoffe gibt. Wenn man sie also sozusagen wie Benzin fürs Auto Treibstoff gibt. Und das ist fetales Kälberserum. Und das wird so gemacht, dass man Kühe züchtet, die schwanger sind und das Kalb kurz vor der Geburt punktiert und das ganz gesamte Blut abzieht, was das Kalb bildet. Und dieses Blut ist vom Immunsystem her gesehen neutral. Das kann also als zunächst mal ungefährlich gelten für den Menschen, wenn davon was und ein kleiner Teil gelangt, immer in den Impfstoff übertragen wird. Das Problem ist nur, dass diese Kühe selbst gesundheitliche Probleme haben können. Das hängt immer ganz davon ab, wo diese Herde gezüchtet wurde. In Neuseeland hat man die reinsten Proben, aber in Brasilien sind sie verunreinigt, weil da gibt es noch Maulklauenseuche beispielsweise. Und auch in Europa, in Ungarn, werden große Herden gehalten, um dieses fötale Kälberserum bereitzustellen. Darüber erfährt man wenig, aber das steigert so diese Fremd-DNA, die da eingebracht wird in diese Viren, in diese Impfung, ne? In das Impfpräparat. Und das eröffnet auch schon so ein bisschen die Sorge, was jetzt mit den zukünftigen Impfungen kommt, die ja alle genbasiert sind. Da können wir gleich noch am Schluss. Ja,
sprechen wir ganz noch am Schluss. Also wem jetzt noch nicht schlecht geworden ist, dem kann ich nicht helfen.
Dem kann ich noch mehr zu Brechreiz verhelfen. Man hat in Italien Spenden gesammelt, ein Institut, das heißt Covelva, auch sehr kritisches Institut. In Italien gibt es ja schon gesetzliche Impfpflicht seit ein paar Jahren. Und die haben mit den Spenden die Impfstoffe, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, von einer Firma in zwei verschiedenen Labors untersuchen lassen. Und dann kam diese Verunreinigung raus mit dieser Fremd-DNA. Aber was völlig verblüffte, dass da auch noch vier weitere Viren drin waren, die überhaupt nicht drin sein dürfen. Möglicherweise übertragen über die Zelllinie oder das fetale Kälberserum. Vier Viren, die auch für den Menschen nicht unproblematisch sind. Und das ist genau die Erfahrung, die wir haben, dass nach den Impfungen vermehrt Krankheit auftritt, wie auch immer. Und auch, dass da Spuren von Antibiotika gefunden wurden. Da sind zur Konservierung Antibiotika drin, die den Menschen nicht so häufig begegnen, um da keine Sensibilisierung zu erreichen. Aber man hat da zum Beispiel Penicillin und Cephalosporine, das sind ganz gängige Antibiotika drin gefunden. Und wenn wir uns gegen die sensibilisieren, dann haben wir Probleme, wenn wir mal richtig krank werden mit Bakterien. Ne? Und so wächst auch die Resistenz gegen der Zellen, der bakteriellen Erreger gegen Antibiotika.
Ja, ich meine, der Einsatz vom Antibiotika, also meine Tochter ist in Spanien aufgewachsen. Sie hätte, wenn ich es nicht verhindert hätte, sofort nach der Geburt einen Löffel Zucker in den Mund bekommen. Sie hätte Ohrenringe gestochen bekommen, sofort nach der Geburt. Sofort, duck, raus. Und dann eine Hepatitis
Die Kälber
B-Impfung.
oder wie?
Ja. Und dann eine Hepatitis B-Impfung.
Nein.
Sofort, zack, erster Tag, sofort Geburt, sofort impfen.
Ja, die passive Impfung oder die passive und
Ja,
aktive.
Hepatitis B ist also eine sexuell übertragbare Krankheit. Das ist also ein ganz großes Risiko.
Ja.
Da weiß der liebe Gott, was da drin ist in dieser Impfung. Ich habe das natürlich verhindert.
Ja.
Meine Tochter ist bis heute nicht geimpft, obwohl es in Frankreich.
Wie geht's hier?
Bitte?
Und wie geht's hier?
Sehr gut. Wenn sie noch mehr unter meiner Knute stehen würde, in Anführungsstrichen, würde es sogar noch besser gehen.
Das betrifft eigentlich alle, die auf die Impfung verzichten.
Ja.
Es ist nur nicht politisch und es ist nicht wirtschaftlich gewollt, ne?
Ja. Es könnte ihr noch besser gehen, wenn sie, weil sie ist in der Schule, sie wohnt bei ihrer Mutter, sie geht in die Schule, sie ist in der Schule und da ist die Ernährung eine Katastrophe. Da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Deswegen, da gibt es also schon Belastungen in dem Maße von Glyphosat über einfach eine nicht artgerechte Ernährung. Und dann ist sie natürlich in der Schule, obwohl sie ansonsten als Kind natürlich beweglich ist, aber trotzdem, die Kinder werden in einem Alter an einen Pult gefesselt sozusagen und sollen auf einen Punkt starren. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Also sie könnte noch viel gesünder sein, als sie schon ist, ne? Aber gut, ich mache mir im Moment noch keine Sorgen. Da habe ich mehr durchgemacht sozusagen in meiner Kindheit. Allerdings habe ich kein Wi-Fi gehabt, ich habe kein Tablet gehabt, kein 5G, ne? Das sind alles so, solche
Nicht
Dinge,
lernen müssen, ne?
die so in den Topf kommen. Aber ja, genau. Das heißt, wenn da Antibiotika dran ist, in dieser Hepatitis B-Impfung zum Beispiel, das Baby kommt ja auf die
Nein,
Welt.
da ist kein Antibiotikum drin. Im Hepatitis B-Impfung. Da ist
Okay.
aber Aluminium drin.
Ja.
Diese Antibiotika sind nur in den Lebendimpfungen drin, weil man da kein Aluminium reinbringen kann, weil die würden die Viren zerstören oder beziehungsweise blockieren. Da wird nichts gewonnen.
Ja, alles klar, okay. Nichtsdestotrotz stört das natürlich, dass die Ausbildung des Immunsystems, das Baby zumindest, also je nachdem, wann diese Impfungen kommen, das Baby hat ja kein Immunsystem, bekommt es von der Mutter über den Vaginalkanal, Scheidenflüssigkeit und so weiter, bis hin zum Anus und wird damit erstmal sozusagen imprägniert, sage ich jetzt mal, und baut das dann im Laufe der ersten 2 Jahre auf. Und wenn ich jetzt die Antibiotika drauf kippe, dann habe ich da ein Problem. Und du hattest ganz am Anfang gesagt, dass viele Kinder, die nicht geimpft sind, in deiner Erfahrung hatten, eine bessere Gesundheit haben. Ein so ein Problem, was Kinder ja oft haben, was man immer so hört, auch aus den Kinderarztpraxen, ist Mittelohrentzündung. Ist das so ein Indiz, dass da irgendwas falsch läuft?
Ja, das ist eine der häufigsten Geschichten. Man muss vielleicht das ein bisschen anders angehen, dieses Krankheitsspektrum, was sich nach Impfungen bei Kindern zeigt. Und ich sehe es immer im Kontrast zu den Ungeimpften, die dieses Problem nicht haben, nicht in dem Ausmaß, ist, dass jede Impfung, jetzt ist egal, ob sie Lebendimpfung oder Totstoffimpfung ist, jede Impfung löst eine Entzündung aus.
Entzündung, genau.
Antigen-Antikörperreaktion ist immer eine Entzündungsreaktion. Das ist Aufruhr im Immunsystem, nichts anderes. Das heißt, wir haben es da mit einem Organismus zu tun, der stimuliert ist. Und diese Stimulation, die wirkt sich dann natürlich über die Lymphorgane aus. Und das ist vor allen Dingen der Rachen, das sind die Mandeln, das sind die Polypen, sogenannte Rachendachmandeln, ne? Und diese Rachendachmandeln verlegen gern das Druckausgleichröhrchen zur Paukenhöhle. Damit das Trommelfell schwingen kann, brauchen wir da Luft drin. Und wenn dieser Druckausgleich nicht stattfindet, dann hören die nicht richtig. Außerdem, das war eine der ersten Erfahrungen, das hat mir mal eine alte Frau während einer Hausgeburt zugesteckt, ob ich nicht auch so beeindruckt sei, dass in der heutigen Zeit, das war damals in den 80er Jahren, dass es so viele Rotznasen gibt. Also, dass Kinder ständig chronisch laufende Nasen haben. Und es stimmt tatsächlich, denn das ist die Entzündung der Schleimhaut. Und die Nase und die Schleimhaut, das sind ja immer Organe, die auf Fremdkontakt ausgerichtet sind. Das heißt, die sind per se stimuliert und durch Fremdkontakt fangen sie an zu reagieren. Das heißt, dann sondert sich Schleim ab. Kleine Kinder, also Kinder, Säuglinge im ersten Lebensjahr werden nicht krank, wenn man nichts mit ihnen macht. Die Kanüsen man mit einem halben Jahr Zahnungsbeschwerden kriegen und dann ist im Prinzip nur mal hier und da ein Fieber, mehr nicht. Gehmstichkinder werden schon früh krank und typischerweise mit dem Ohr. Säuglinge fassen sich mit der Hand immer so ans Ohr, wiederholt schon, meist so mit 4, 5, 6 Monaten. Und dann denken die Eltern, das Kind hat Ohrprobleme, aber in erster Linie hat es Kiefergelenkschmerzen durch die Zahnung. Und deswegen fasst es sich dahin. Aber geimpfte Kinder haben gleichzeitig die überstimulierten Schleimhäute und reagieren tatsächlich schnell dann auch mit der Nachbarschaft, also mit dem Ohr. Deswegen ist die Ohrentzündung eine ganz typische Komplikation der durch Impfung entzündlich stimulierten Kinder. Und die sieht man deutlich weniger bei Ungeimpften. Und da muss ich auch dazu sagen, dass ich da von vornherein die Eltern ermutige, dass sie länger als ein halbes Jahr stillen, dass sie ein Jahr stillen, damit die Kinder keine Kuhmilch kriegen. Weil die Kuhmilch steigert die Verschleimung und die lymphatische Belastung. Und so gibt es flankierende Faktoren, die ungeimpften Kinder davon freizuhalten. Und bei den Impften ist es ein Fiasko. Ganz selten ist, dass das Ungeimpfte da mal auch dran teilnehmen. Und das typisch die häufigste Operation bei Kindern ist heute dann die Entfernung der Rachendachmantel. Und dann werden so Röhrchen ins Trommelfell gelegt, damit der Schleim abfließt, der sich in der Paukenhöhle angesammelt hat. Weil diese Kinder können nicht mehr kommunizieren, sie hören schlechter und im Kindergarten sind sie dann isoliert und das wollen natürlich die Eltern nicht. Und mit Recht muss man denen da Befreiung verschaffen. Aber das ist eine typische Komplikation bei Kleinkindern, die geimpft sind.
Ja, oder sie bekommen Antibiotika dann?
Spätestens ja, das sowieso. Und mit dem ersten Antibiotikum ist dann die Serie vorprogrammiert, dass es bald wiederkommt und dann geht es wieder los. Ne? Und da habe ich schon schlimme Verhältnisse erlebt, dass Kinder also geradezu ernährt wurden mit Antibiotika, weil sie ständig in wieder Schmerzzustände und Entzündungen zurückgerieten. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Und ich wundere mich, dass die Kinderärzte das so mitmachen. Das ist ganz verhängnisvoll.
Und dann ist das gesamte, also das ganze Immunsystem oder vor allen Dingen die gesamte Darmflora ist dann völlig hinüber. Also das ist ja,
ne,
dann.
Das ist erheblich beeinträchtigt, ne?
Ja, dann ist damit ist dann die Nährstoffversorgung natürlich extrem beeinträchtigt. Dann führt das zu Leaky Gut. Also das ist ja eine Kaskade, die jemand da lostritt.
Genau. Das ist eine Kaskade, eine ganz unheilvolle Kaskade. Und dann bauen sich auch zunehmend diese Überempfindlichkeiten auf, die wir dann Allergien nennen. Ich meine, das Wiederholen von einer Impfung ist, nennt man Auffrischen oder Boostern. Das klingt noch sehr neutral oder geradezu frühlingshaft. Aber letztlich ist es eine Allergisierung, schlicht und einfach. Man macht den Organismus überempfindlich für das Gleiche, was er schon mal gekriegt hat. Und das will man absichtlich, aber nur fürs Antigen, aber alle anderen Dinge, die allergisieren, wirken können, werden dabei mitgesteigert. Ne?
Okay. Ich hatte eben schon mal so angefangen zu fragen, aber dann sind wir davon abgedriftet. Aber haben denn die Impfungen nicht alle Krankheiten ausgerottet?
Das ist ein großer Irrtum, das wird gern so dargestellt. Da werden die Statistiken einfach so geschnitten, dass die natürliche Abnahme der Todesfälle, zum Beispiel durch Tuberkulose oder durch Masern, die kontinuierlich seit Beginn der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Europa mit den kleinen Einbrüchen der Kriege, am Ende kam die Impfung, wo die Sterbequote schon fast die Nulllinie erreicht hatte. Und dann macht man da einen Schnitt, Impfung gegeben und dann sieht man, dass es weiter gegen Null geht und legt das aus als einen Impfeffekt und das ist eine große Täuschung. Und wir haben im Gegenteil zum Beispiel bei der Pockenimpfung gesehen, dass nur durch die Impfung die Pocken noch aufrechterhalten wurden, weil die Geimpften ansteckend waren. Und das sehen wir heute genauso mit der Masernimpfung. Maserngeimpfte können anstecken. Ja. Das ist das sogenannte Masernparadoxon, ne? Dass wir in Ländern, wo es eine Quote von fast 100% durch Impfung gibt, trotzdem Masernepidemien auftreten. China ist zum Beispiel. Also das ist, da werden Irrtümer erzeugt, die gut klingen. Ne? Die Polio hätte man ausgerottet durch die Polioimpfung, das ist großer Blödsinn. Na, ein Hauptfaktor, dass man mit der Polio nicht mehr so viel zu tun hat, ist der Verbot von DDT. Von einer ultragiftigen Hirngiftsubstanz. Und seitdem man DDT verboten hat, ist in Europa die Polio ganz von alleine zurückgegangen. Und überall da, wo man es wieder verwendet, kommen wieder diese neurologischen Schäden. Und dann sagt man, jetzt ist wieder die Polio da. Und man packt also praktisch eine toxische Substanz in die Schuhe einer Krankheit, einer Viruskrankheit. Polio ist sonst ein normales Darmvirus. Zu über 90% harmlos.
Ja, also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann geht es wirklich kommend jetzt vom, ich sag mal, Beginn des 20. Jahrhunderts, haben wir relativ viele Fälle von all diesen ganzen Krankheiten, über die wir sprechen. Das geht dann rapide also runter sozusagen die Fälle, dann kommt der Erste Weltkrieg, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter, dann kommt der Zweite Weltkrieg, geht es hoch, wieder geht es wieder runter, bis in den 60er Jahren und dann ist fast nichts mehr. Dann kommen alle diese Krankheiten, sind an der Nulllinie angekommen, da gibt es noch so wenige Fälle in Deutschland, dass es schon kaum noch wert ist, die zu zählen in dem Sinne, ja, bei einem Land von 80 Millionen Menschen und oder 60 waren es dann zu dem Zeitpunkt. Und dann werden die Impfungen eingeführt, dann gibt es normalerweise einen kleinen Bump, das heißt, die Fälle steigen wieder. Dr. Dietrich Klingert hat das mit den Masern übrigens auch so gesagt, wie du es gerade gesagt hast. Und ja, und dann geht das so auf der Nulllinie irgendwo weiter, das heißt, die Zahl ist irrelevant, aber es gibt immer wieder Meldungen, da steht dann in der Presse, hundertprozentiger Anstieg an Tuberkulose, jetzt bitte alle impfen oder Masern oder sowas, ist dann die Fallraten sind dann von 1 auf 2 bundesweit gestiegen oder sowas, ja. Ist, klar ist das ein 100% Anstieg.
Ja, Verdoppelung.
Ja, auch es kann auch 10-mal so viel oder so. Ne? Das wird von 1 zu 10, so, weil irgendjemand gerade, keine Ahnung, geimpft wurde oder aus dem Ausland kam oder irgendwie sowas. Ja? Also da muss man so vorsichtig sein mit diesen Meldungen und diesen ganzen Statistiken. Das
Das
lernen wir oder sehen wir ja jetzt in dieser Zeit ja noch mehr als.
Jetzt ist es gerade eine Katastrophe, ne? Diese Testepidemie, die wir haben, ne? Dass man gesunde Menschen auf Corona prüft und dann ein positives Ergebnis gleich als Infektion auslegt. Und was habe ich da gerade vor kurzem gelesen? Man bezieht es ja immer auf 100.000 Fälle, damit man es international vergleichen kann. Und in Staaten manchmal auf 1 Million. Und da soll das 810 Fälle im Vatikan gegeben haben, aber hochgerechnet auf 1 Million waren 32.000. Ich glaube, so viele Einwohner hat der Vatikan gar nicht. Also da wird Schindluder getrieben mit diesen Zahlenspielen. Und damit wird natürlich der Eindruck erweckt, da ist wieder eine ganz große Katastrophe am Anrollen. Ne?
Ja, da könnte man jetzt natürlich ein eigenes Thema draus machen. Es
Ja,
wird, der eigentliche PCR-Test ist ja nicht nur fragwürdig, sondern ist eine Farce letzten Endes. Der Erfinder des PCR-Tests, Jamie Mullis, hat gesagt, und es steht auch auf der Verpackung vom Test drauf, es dient nicht der Diagnose. Der Test ist viel zu empfindlich. Ja, man kann den, also, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, der Präsident von Tansania, die haben also Papaya und Ziegen, irgendwas, Ziegenfleisch oder so getestet. Und testet gegen alles. Das ist nun auch noch eine Frage, wie oft man diese, jetzt fehlt mir gerade der Begriff, aber
Vermehrung
das
macht. Ja.
bitte?
Wie oft man die Vermehrung macht, die Vermehrung
Genau.
schreibt.
Ja, und wenn man das ein bisschen
35
weitermachen würde, dann würde das auf Wasser testen. Ne?
genau, 35 ist üblich und ich glaube, man ist schon weit über 40, die
Ja, bei
man
50 würde Wasser testen, Luft, alles. Aber alles würde testen. Naja, also gut, anderes Thema. Sind denn die Impfungen, funktionieren die denn wenigstens irgendwie, auch wenn wir die Krankheiten dann nicht mehr haben und hat man die eingeführt, aber theoretisch würden die funktionieren und sorgen jetzt dafür, dass es dann wenigstens nicht wieder ausbricht?
Da werden keine Studien gemacht, genauso wenig wie bei der Schädlichkeit, die man eigentlich von Ungeimpften gegen Geimpfte machen muss. Zweitens müsste man Langzeitstudien machen, um diese Frage der Wirksamkeit zu belegen. Wie sieht es nach 5 Jahren aus? Wie sieht es nach 10 Jahren aus? Im Gegenteil, wenn Impfungen eingeführt werden, wie zum Beispiel die HPV, dann spekuliert man nur und sagt, die hält vermutlich nur 3 Jahre oder 5 Jahre. Und dann werden da so ganz seltsame Empfehlungen ausgesprochen. Also die Wirkung von Impfung ist mäßig, häufig schlecht, häufig gar nicht oder auch zeitlich begrenzt. Wenn Sie Masern früher durchgemacht haben, bis zum Jahr 2000 kam es ja auch noch als Wildvirus vor. Dann ist man lebenslang immun, wenn man das durchgestanden hat. Wenn Sie sich Masern impfen, dann gibt es eine große Unsicherheit. Erstmal sind 10 bis 15% Non-Responder, die überhaupt nicht ansprechen, die also auch Überträger sein können. Frage Herdenimmunität ist dann auch zweifelhaft, weil die können ja verbreiten, obwohl sie geimpft sind. Die Schutzrate, das ist immer ein sehr heikler Begriff, die liegt nur so bei 5 bis 10%. Ich sehe das jetzt bei 5 bis 10 Jahre. Ich sehe es ja immer wieder jetzt, wenn es darum geht, Atteste auszustellen, dass Masernimmunität vorliegt, dann muss ich jetzt Blut abnehmen und so häufig sehe ich dann, dass sie, obwohl sie zweimal geimpft sind, überhaupt kein Titer da ist. Also ob man keine Immunität damit belegen kann, obwohl sie vorhanden sein kann. Die Aussage ist damit aber nicht eindeutig. Es gibt Impfungen wie die Keuchhustenimpfung, die sehr schlecht ist, die auch selbst nach dreimaligen Gaben so nach einem halben Jahr erst anspringt und dann ist die Frage des Keuchhustens sowieso schon relativ. Also Kinder können mit einem Jahr Keuchhusten durchmachen, möglichst wenn sie ungeimpft sind, aber im ersten Lebensjahr wollen wir eigentlich keinen Keuchhusten haben. Und das betrifft dann mehr die Mutter, weil die Mutter könnte ja die Keuchhustenansteckung leisten, weil sie früher in der Kindheit geimpft wurde und die Impfung eben nicht ausreichend schützt. Und dann kann sie ihren Säuglingen Keuchhusten anstecken. Das ist ein gewaltiges Ärgernis. Was macht man heute? Man rät heute den Schwangeren, dass sie sich Keuchhusten impfen lassen, damit sie in Anführungsstrichen einen Schutz erwerben würden und dem Kind dann nachher als Ansteckungsquelle nicht zur Verfügung stehen. Das ist aber wieder problematisch, weil die Keuchhustenimpfung spricht Immunzellen an, die in der Schwangerschaft normalerweise runterreguliert werden, die wir gar nicht haben wollen, weil sie die Schwangerschaft schädigen können. Und wenn man sowas macht, muss man mit Schäden rechnen. Und die sieht man auch zum Teil schon. Die Tetanusimpfung, Diphtherieimpfung können wir eigentlich ganz vergessen, weil die ist völlig irrelevant. Weil die Impfung ist kein Antitoxin und das Krankmachen der Agens ist ein Toxin. Und man kann mit einer Impfung mit Immunglobuline kein Toxin beeindrucken. Insofern die beliebteste und begehrteste Impfung, die auch die Berufsgenossenschaften fordern, die in den Kliniken sofort gemacht wird, wenn sie mit einer Wunde kommen, die Tetanusimpfung ist eigentlich ein großer Flop. Und was haben wir noch? Wenn man keine Impfung macht, dann braucht man auch keine Meningokokken, HIB oder Pneumokokkenimpfung, weil der Hintergrund ist der, wir haben diese Erreger alle im Darm, wir kennen sie. Die existieren in unserem Darm, auch Tetanuserreger, Diphtherieerreger. Sie machen uns aber nicht krank. Aber das Aluminium in den Totstoffimpfungen beschädigt die Blut-Hirn-Schranke. Das ist eine Barriere, die den leichtfertigen Übertritt aus dem Blut in das Gehirn unterbindet. Und vor diesem Hintergrund wächst das Risiko auch für diese Bakterien, die Hirnhautentzündung begleiten können. Die Impfung ist an sich unsinnig. Diese Impfungen sind sowieso unsinnig, die HIB, Meningokokken, Pneumokokken, weil das sind dann gerade mal phasenweise die aktuellen führenden, am häufigsten vorkommenden. Aber wir kennen das Phänomen des Replacement, dass wenn man dagegen gegen die Bakterien impft, was schon effizient ist, dass dann andere in diese Lücke rutschen und andere Erreger Meningitis machen. Das ist ein grobes Fehlverständnis von dem, was macht uns krank, was hält uns gesund. Das sind nicht die Erreger. Ja. Und das ist auch das Ärgernis, was wir jetzt in der Gegenwart haben mit der Corona-Geschichte. Jetzt wird richtig durch diese ständigen Kommentare zu Erreger, zu Viren, hochgeputscht, dass wir irgendwelchen Gefahren durch Erreger ausgesetzt sind. Und das ist eine völlig falsche Sicht. Der Erreger ist nicht Ursache von Krankheit, sondern wir wissen, dass unser Immunsystem entscheidend ist, entscheidet darüber, ob wir damit krank werden oder nicht und Probleme haben oder nicht. Und alle, die wirklich desaströs in der Corona-Epidemie im März dieses Jahres zu Tode gekommen sind oder schwer krank geworden sind, die hatten viele Vorschäden. Die sind schon beeinträchtigt gewesen durch diese und jene organische Veränderung, die sozusagen durch diese Virusinfektion so den entscheidenden letzten Todesstoß bekamen, ne? Und was man auch gleich dazu sagen muss, es ist also eine grobe Unvernunft und auch Missachtung von immunologischen Grundtatsachen, dass man jetzt immer noch aufruft, zum Beispiel sich Grippe impfen zu lassen. Obwohl hier propagiert wird, wir hätten noch mehr Probleme mit Corona zu erwarten. Ich meine, das ist ja unsinnig, dass wir einen Organismus in einen Entzündungszustand versetzen, der dann auf Corona entsprechend überhitzt sozusagen, wir nennen das Zytokinstürme, ins Desaster führt. Ne? Und selbst in den Ärztezeitschriften wurde immer wieder verkündet, Corona ist und wird und bleibt uns noch länger erhalten, aber vergessen Sie nicht das Impfen des Impfkalenders, also die Kinder zu impfen. Und damit schickt man sie in sehr problematische Wege.
Ja, okay. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt, diese Kinderkrankheiten. Ja, die sind ja auch bekannt, dass es immer so Entwicklungssprünge gibt. Ich habe übrigens da zwei interessante Podcasts zu dem ganzen Themenbereich gemacht, einmal auf Deutsch mit Dr. Anne-Katharina Zschokke zum Thema Viren, Bakterien und EM. Sehr langes Gespräch, kann ich nur empfehlen. Und dann auf Englisch mit Dr. Zach Bush. Und Dr. Zach Bush hat gesagt, Viren sind, ich fange mal so an, er hat gesagt, unser Immunsystem ist, wir stellen uns das so vor, als etwas, das ist in uns drin und dann interagiert das, da kommt was dann rein, ein Virus oder ein Bakterium und das wird dann attackiert sozusagen. Ja. Das sind ja alles, diese ganzen Vorstellungen, muss man ja auch sagen, aus Pasteurs- und Kochzeiten, da war die Anne-Katharina Zschokke, war da sehr drauf bedacht, diese Jungs, sage ich jetzt mal, in ihrer Zeit zu lassen, zu sagen, hey, die kommen aus einer Zeit, wo alles militärisch gedacht wurde und deren ganzes Denken, die ganze Begrifflichkeit, deren Perspektive, wenn du dich in deren Schuhe sozusagen mal reinstellst, haben die da ja einfach aus ihrem Bewusstsein heraus gehandelt, ne? Sagen wir es mal so. Das heißt, wir haben hier die ganze Idee, die wir vom Immunsystem haben, ist eine kriegerische Idee. Da geht es um Killerzellen und alles wird, ne?
Ausrotten. Bitte? Ausrotten.
Ja.
Und
Zach Bush sagte, das Immunsystem ist nicht etwa in uns, sondern das Immunsystem ist der Austausch mit der Welt.
Genau.
Das heißt, in dem Moment, wo ich im Kontakt bin mit anderen Menschen, mit Tieren, mit der Umwelt, mit der Sonne, mit der Erde, mit dem Mikrobiom, in dieser Verschränkung mit diesen ganzen Billiarden Mikroorganismen, inklusive der Viren. Ja, dann bin ich in einem, und das natürlich sozusagen lebe. Dann lebe ich sozusagen wie so eine, wie soll ich es mal beschreiben, wie so ein irgendwas, was so im Wasser so vor sich hinschwebt und einfach dort stabil eingebettet ist in ein großes Ganzes. Ja.
Ja.
So und dass die Viren sozusagen Upgrades sind, das wollte ich noch sagen, die uns genetische Informationen hinzufügen, weil, das hatte ich auch in einem Gespräch mit Dr. Klinghardt noch kurz angesprochen, die Idee der Evolution, dass wir über Mutationssprünge, dass zufällige Mutationen von irgendwelchen kleinen Zellen zu so etwas führen, was sprechen, singen, tanzen, lachen, Gedichte schreiben kann, ist ja völliger Irrsinn. Ja, also das würden ja Billiarden von Mutationen, die zufälligerweise alle in genau die richtige Richtung führen. Ja, dass du und ich dabei herauskommen. Also das ist so unfassbar unwahrscheinlich. Also dagegen ist ein Lottogewinn, würde man also 100 Mal am Tag im Lotto gewinnen, mindestens im Vergleich. Das heißt, wenn das ein Upgrade ist, wenn das auch nur ansatzweise in die richtige Richtung geht, das weiß ja eigentlich jeder, war immer schon klar, man schickt die Kinder zur Masernparty sozusagen, weil es ist ein wichtiger Entwicklungssprung und ich kenne das von meiner eigenen Tochter. So, wenn die eine Reise unternommen hat, wenn sie von mir aus die Masern gehabt hat, danach ist sie eine andere Person. Da gibt es immer solche Sprünge in dieser Entwicklung. Ja. Den kann das man den Kindern doch nicht vorenthalten.
Das war mit den typischen Kinderkrankheiten so, die natürlich auch ihre Probleme hatten, wenn Immundefekte vorlagen oder eine schlechte Versorgung oder schlechte Ernährungslage. Wir sehen ja, dass die Verbesserung der Ernährungslage schon entscheidend dazu beitrug, dass diese ganzen schweren Komplikationen rückläufig wurden. Und auch die Medizin selbst daran beteiligt ist, dass überhaupt Schäden entstanden. Der größte Fehler bei Masern ist beispielsweise die Fiebersenkung. Und das ist so ein Selbstläufer in unserer Medizin. Naja, aber mir gerade nach Ihren Ausführungen kam also in den Sinn, kranke Umwelt, kranker Mensch. Wir sind sozusagen in Interaktion mit unserer Umwelt und das, was im Makrokosmos läuft, das läuft in uns auch. Das nennen wir dann Mikrokosmos. Das ist unser Magen-Darm. Da haben wir unser Immunsystem. Das ist das uralte Kontaktorgan zur Umwelt, was da alles aufgenommen wird und eingenommen wird. Und die biologische Funktion der Viren, Sie sagen Upgrade, ist einfach Anpassung an die Evolution. Nichts geht schneller, als wenn man gleich die Gene austauscht, ne? Oder den Geneinfluss weitergibt. Und es ist ja auch so, dass Viren in uns haufenweise stecken. Die Chromosomen sind voll von schlafenden Viren, deren Funktion auch immer nicht so ganz klar ist. Beim Herpes wissen wir, was es macht, ne? Bakterien sind nützlich, Symbionten müssen wir pflegen. Wir müssen nicht Krieg führen gegen Bakterien, sondern wir müssen Frieden schließen und eine Symbiose unterstützen. Deswegen gibt es ja diese ganzen Darmkeime bei Erkrankungen. Und Bakterien haben eine enorme Nützlichkeit in unserem Darm, weil wir ohne die gar nicht leben können. Sie stellen uns bestimmte lebenswichtige Stoffe bereit. Und zu den Pilzen, das ist die dritte Erregergruppe, kann man sagen, das ist der Mülleimer der Natur. Immer wenn wir toxisch überlastet sind, dann kommt der Pilz. Und er hilft uns dann sozusagen zu existieren. Ne? Wenn Pflanzen mit Pestiziden malträtiert werden, dann kann sich ab einer gewissen Stufe ein Pilz bilden, damit die Pflanze überhaupt noch überleben kann. Also so sehen wir, wie wir streng abhängig sind auch von dem, was in unserer Umwelt geschieht. Und da kann ich immer nur darauf hinweisen, dass das ganze biologische System mit uns und ohne uns nicht denkbar ist. Es ist ohne uns denkbar, aber jetzt bezogen auf gesund und krank stehen wir in einer so innigen Interaktion. Und insofern sind diese ganzen Umweltbeschädigungen auch mitbeteiligt an unseren chronischen Erkrankungen. Ne? Ja. Und das ist ja das Thema auch der Entgiftung und Toxizität. Ne?
Ja, bei den Corona-Toten, also wir haben ja, die Zahlen sind ja auch viel geringer letzten Endes als zum Beispiel bei der 2017er Grippe. Aber wir haben es halt immer, wir müssen immer differenzieren und da gibt es, wir haben ja heutzutage in der allgemeinen Bevölkerung, wir haben Bewegungsmangel, wir haben Nährstoffmangel, wir haben falsches Licht, wir haben durch die Bank chronische Entzündungen, wir haben Vitamin D-Mangel, wir haben Vorschädigungen, wir haben Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wenn auf eine Gruppe von im Schnitt 82 Jahre, glaube ich, das ist, dann noch so etwas trifft, was auch immer, eine Grippe oder von mir aus auch ein Coronavirus, dann ist das natürlich ein Problem. Und dann zum Beispiel in Norditalien oder in Wuhan enorme Belastungen mit Feinstaub. Ja, im Jahr sterben 7 Millionen Menschen nach offiziellen Zahlen an Feinstaub.
Naja,
das ist eine Lungenproblematik, ja? Ja. Also Umweltverschmutzung. Ja.
Ja. Ich bin auf einem sehr wichtigen Zusammenhang über den Herrn Mutter, den Kollegen Mutter, geraten. Bei dem hatte ich gelesen, den Versuch mit Ratten, dass man die tödliche Dosis von einem Gift von 1 ermittelte und das mit einer zweiten giftigen Substanz kombinierte, denn es ist 1 plus 1 nicht 2, sondern dann starben alle Ratten. Ne?
Alle, ja. Die LD1, genau.
Dass wir den Potenzierungseffekt nennen und diesen verdrängen wir in der Realität, diesen Potenzierungseffekt. Ne? Wir haben verschiedene Fremdbelastungen, wie Sie sie gerade aufgezählt haben und jetzt kommt noch die Impfung dazu und die hat den stärksten Potenzierungseffekt, weil das kommt in uns und stimuliert uns in einer unredlichen Weise.
Okay, wir waren beim Du, Friedrich. Gibt es denn unterschiedliche Impfungen, so ich sag mal bessere und schlechtere, je nachdem, bei welcher Marke die man kauft? Ich sag mal, nenn mal ein Beispiel. Wir hatten ja bei der Schweinegrippe gab es ja eine Impfung, Zeltbavan für die Regierung.
Ja, das.
Ohne Adjuvantien und dann Pandemrix fürs Volk mit Adjuvantien. Das war ein kleiner Skandal.
Ja. Also man hält sich zunächst mal an das Melderegister. Und ein bisschen redlicher als in Deutschland wird es in den USA geführt. Hier ist es das Vaccine Adverse Reporting System, WFAS heißt das. Da haben schon Medizinjournalisten immer wieder rausgezogen, welche Impfungen machen denn Probleme und welche sind da etwas weniger häufig vertreten. Und da zeigt sich eindeutig, dass die Impfungen, bei denen man Genmanipulation angewendet hat, das ist schon die Hepatitis B-Impfung und die HPV-Impfung, die machen schon über 50% aller Schäden aus, die gemeldet werden. Wobei man dazu sagen muss, gemeldet wird immer nur 5%. Das heißt, 95% bleibt verdeckt, unbekannt, unberücksichtigt. Man müsste also jeden Schaden mal 20 nehmen. Und dann wäre die Realität schon etwas genauer zu umschreiben. Und insofern sind die Befürchtungen auch groß, dass wir jetzt mit den neuen Entwicklungen, mit den genbasierten Impfungen jetzt so richtig ins Desaster geraten. Ne?
Ja, lass uns noch zum Ende darüber sprechen. Also was uns da jetzt bevorsteht, also da mache ich mir große Sorgen, vor allem über meine Tochter. Vor allen Dingen, weil bisher konnte man der ganzen Sache noch ausweichen, ist dann mehr oder weniger illegal, beispielsweise in Frankreich, aber da gibt es Wege, aber im analogen Zeitalter ist das ziemlich einfach. Ja.
Kreativ werden.
Bitte?
Man muss kreativ werden.
Ja, aber es ist wirklich super easy. Kann ich jetzt leider keine Anleitung zu geben, aber das ist ja bald vorbei. Jetzt wird ja alles digitalisiert. Und damit entsteht natürlich eine unglaubliche Kontrolle. Also, was ist eine RNA-Impfung und wie kann man sich im digitalen Zeitalter davor schützen?
Also, die Coronaviren haben keine DNA, sondern RNA. Und diese RNA, von dieser RNA nimmt man eine sogenannte Messenger-RNA. Das ist eine Boten-RNA. Das ist sozusagen etwas, was vom Virus abgeht, weggeht, woanders hin nutzbar ist. Und diese mRNA benutzt man von bestimmten Teilen des Virus, von bestimmten Proteinen. Die Gene stellen Proteine her. Da nimmt man die Mechanismen, mit denen die Viren in Zellen eindringen können. Das sind diese sogenannten Spikes. Man sieht ja immer diese Computeranimationen von Kugeln mit so Dornen obendrauf oder mit so Ausläufern. Und das sind offensichtlich die Teile des Virus, mit denen es sich Eingang in Zellen verschafft. Und die mutieren auch nicht so schnell wie das Virus selber. Insofern ist das für die Impfidee sehr günstig. Und man nimmt diese RNA, die diese Proteine herstellen, und schleust sie in den menschlichen Körper ein. Das geht aber nicht so ohne weiteres, weil unser Immunsystem würde sofort diese RNA vernichten. Also muss man sie schützen. Und das machen sie mit einer Lipidhülle, mit einer Fetthülle, die auch noch Nanosubstanzen enthält. Nanosubstanzen haben ungefähr die Größenordnung von Viren und können ganz einfach zielgerichtet in Zellkerne vordringen. Diese Komposition entert sozusagen die menschliche Zelle und soll eigentlich dafür sorgen, dass eine Blaupause, also eine Kopie dieser RNA in den Körper entlassen wird von diesen Zellen. Dass also unsere Erbsubstanz die Spike-Proteinbildungs-Erbsubstanz übernimmt und damit die Bildung und die Entlassung ins Blut. Und dann muss unser Immunsystem damit gleich darauf reagieren, weil das ist ja fremd. Und da braucht man extrem kleine Mengen. Da reichen schon Mikrogramm, 2 Mikrogramm von so einer mRNA-Impfung. Man braucht keine Additive, keine künstlichen Zusatzstoffe. Das ist der große Segen der Pharmaindustrie, dass sie endlich von den Additiven, vom Aluminium und dieser üblen Diskussion wegkommt. Es waren ja zuerst die Deosprays, die man von Aluminium befreit hatte. Und dann wurde klar, das ist nicht so unschädlich, das Zeug. Ne? Und das wäre dann praktisch gelöst. Und man kann vor allen Dingen in einem irrsinnig großen Umfang diese Impfung herstellen und bereitstellen. Und es gibt jetzt schon Spekulationen, dass man eigentlich alle Krankheiten dann auf mRNA-Impfung umstellt. Ne? Dass wir uns immer selber die Proteine bilden. Aber da gibt es sehr, sehr viele ungeklärte Gefahrenaspekte. Und eine der größten Gefahren ist, wenn wir dafür sorgen, dass Fremd-DNA wieder, wie bei der Masernimpfung erwähnt, ne, unsere Zellen ändern, dann wird unser Organismus eventuell diese Zelle schon als fremd erkennen und nicht mehr als eigen. Und das ist ein großes Problem, weil da über diesen Weg entstehen Autoimmunerkrankungen. Und das ist so das größte Risiko. Abgesehen davon können natürlich auch diese Fremdgene in unsere Erbsubstanz geraten, diese sozusagen verändern und dann könnte ohne weiteres auch daraus Krebsentstehung passieren. Oder die zweite Befürchtung, dass die Gene, die Krebs unterdrücken können, inaktiviert werden. Die sogenannten Tumorsuppressorgene. Also das ist eine Geschichte, die dann noch darüber läuft, dass man keine Möglichkeit hat, diese Impfentwicklung zu kontrollieren. Also was da passiert, ist ein Selbstläufer, lässt sich nicht mehr verhindern. Man kann auch nicht kontrollieren, wie gut, wie schlecht die Zelle funktioniert. Man kann höchstens wieder Antikörper bestimmen, die sich darin ausdrücken, dass das Protein freigesetzt wurde und dagegen Antikörper gebildet wurden. Aber das Ganze wird in einem Hauruck-Verfahren durchgezogen, dass einem da nur schlecht werden kann. Ne? Weil die Russen haben es ja vorgemacht, das ist zwar eine andere Art von Impfung, das ist eine Vektorimpfung. Da schleust man Viren in ein harmloses anderes Virus ein, sozusagen als Fähre. Und diese Fähre gelingt in menschliche Zellen und damit in die Erbsubstanz und produziert dann auch wieder die Vorlage des Proteins, auf das unser Immunsystem reagieren soll. Ne? Also die Idee, die dahinter steht, ist, dass wir selber das Antigen produzieren, das Fremde. Und unser Organismus dann Antikörper dagegen entwickelt. Nur bei dieser Vektorimpfung, da haben wir dann wieder Additive, da haben wir dann unangenehme Begleitsubstanzen. Und die Studien, die jetzt so häppchenweise bekannt werden, die Russen machen ja Menschenversuche. Ne? Die haben die Phase 3 ja gar nicht durchgeführt, nur mit 36 Personen, glaube ich. Und dann haben sie die Impfung schon ins Volk gelassen, weil sie die Ersten sein wollten. Sputnik heißt ihre Impfung, so wie die Mondlandung sozusagen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, Sputnik-Impfung, nicht getestet.
Ja, Und diese beschleunigte Zulassungsverfahren, die die WHO und die Europäische Arzneibehörde auch abgenickt haben, um schnell gegen Corona etwas auf den Markt zu bringen. Und Frau Merkel sagt ja, uns erlöst nur die Impfung, ne? Was im Prinzip auch unsinnig ist, weil man weiß ja gar nicht, wie erfolgreich sie sein wird. Und das wird trotzdem weitergehen, das ganze Problem, das ganze Testproblem. Dass wir hier mit einer hohen Gefahrenquote zu rechnen haben, dass durch die Impfung grundsätzlich Krankheit vermehrt wird. Denn im Test zeigt sich schon, dass gut 70% der Teilnehmer durch die Impfung krank werden. Mehr oder minder grippal, manche mehr, manche weniger. Und es hat schon bei der AstraZeneca, das ist die Vektorimpfung, hat schon zwei Autoimmunerkrankungen gegeben, schwere Nervenschädigungen, die sich da gezeigt haben. Und das wird dann.
Ja, ich meine, also Bill Gates sagt ja öffentlich, also das ist ja bei den Amerikanern, das muss man ja wirklich mal sagen, die nehmen, also denen ist ja alles egal. Also steht ja alles da, schwarz auf weiß. Er sagt im TED-Talk, okay, wir können die Bevölkerung reduzieren. Und dann sagt er 9,5 Minuten in den Tagesthemen, sagt er, ja, also das war jetzt, glaube ich, nicht ein Tagesthema, aber er sagt an irgendeiner Stelle, kann man sich auf YouTube anschauen, dass die Impfung ca. 700.000 Tote produzieren wird, tot oder paralysiert.
Ja, ja.
Das muss man einrechnen, ne? Das ist so der Kollateralschaden. Jetzt ist aber, also wenn ich an der menschlichen DNA rumfummle, sozusagen, ja, dann sehe ich da verschiedene Potenziale drin. Also auf der einen Seite, wenn das Ganze nicht vernünftig getestet ist, sagen wir mal, es ist wirklich im besten, möglichsten Willen gemacht, ja, dann weiß ich ja immer noch nicht, vor allem wenn es jetzt im Hauruck-Verfahren durchgezogen wird, wie du gesagt hast, es könnte zu Krebs führen, es könnte zu Autoimmunkrankheiten führen, es könnte auch zu Unfruchtbarkeit führen. Ja? Und Bill Gates hat ja gesagt.
Was ist, wenn diese mRNA in die Keimzellen gerät? In die Keimzellen und wie die Nachkömmlinge dann darunter belastet werden?
Ne? Darauf wollte ich gerade hinaus. Wenn wir anfangen, an unserer DNA herumzufummeln, ja, das ist nicht, also wenn ich jemandem ein Adjuvantium gebe und mache den krank, dann ist der von mir aus autistisch oder so. Wenn der ein Kind bekommt, ist das Kind wieder gesund. Ja? Wenn es die Mutter ist, überträgt die Gifte durch die Plazenta und so weiter. Okay, aber letzten Endes, der Schaden ist nicht über Generationen hinweg vererbt. Wenn ich an der DNA rumfummle, was ja auch bei weiß nicht, abgereichertem Plutonium zum Beispiel der Fall ist, was wir auf allen Kriegsschauplätzen verteilen, auch wir Deutschen übrigens, dann fummle ich an der DNA herum und diese Schäden werden wir über Jahrtausende haben.
Ja, ja, das hat ja auch schon, wie heißt dieses Gift, was die Amerikaner da in Vietnam verteilt haben, dieses
Agent Orange.
Das hat ja gerade die nachkommenden Generationen noch schärfer getroffen als die mit von dem Gift Betroffenen selbst, ne? Wenn dann die Frauen Kinder kriegten. Und das geht dann von Generation zu Generation noch eine ganze Zeit weiter. Und zwar zunehmend, also verschlimmernd. Schreckliche Missbildung.
Ja. Also da kann uns so einiges blühen. Das ist jetzt im Reich der Spekulation. Aber wer da nicht sagt, das will ich genau wissen, da möchte ich vorsichtig sein, jemand, der sich vor die Kamera stellt, sagt, ich möchte die ganze Weltbevölkerung impfen, 7 Milliarden Menschen, 700.000 werden davon draufgehen und wir müssen jetzt ganz schnell machen und wir können jetzt leider nicht mehr so testen wie früher und so weiter. Und wir ändern jetzt das Erbgut und wir können das leider nicht testen. Da mehr Alarmglocken können noch gar nicht mehr klingeln.
Nein, nein. Diese 700.000 Todesfälle, die entnimmt man ja dieser Komplikationsrate von 1 auf 10.000. Ne?
Genau.
Und die Tests werden mit 10.000 jetzt zum Teil bis 30.000 gemacht, aber im Prinzip müsste man über 100.000 im Test haben, ne? Weil die seltenen Nebenwirkungen, die schweren, die erfasst man ja nicht unbedingt damit, auf, weil sie ja seltener sind. Ne?
Ja, und du hast ja eben schon gesagt, ganz wichtiger Einwand, da wird ja immer nur, also da werden ja keine 100.000 getestet, da werden nur ein paar getestet. Das sind also so reine Statistiken sozusagen und das sind ja immer nur die Gesunden. Wir haben ja unglaublich viele chronisch kranke Menschen und wenn man die jetzt dann sozusagen, ne, also ja, ja, ja. Also gut, ich würde sagen, wir haben das Thema, nicht erschöpfend, aber mal gut angerissen, sage ich jetzt mal. Also wir haben Adjuvantien drin, Aluminium, wir haben gar nicht alle angesprochen, da ist auch noch Formaldehyd drin, früher war ja Quecksilber drin, das ist dann irgendwann unpopulär geworden, dass man das giftigste Schwermetall dann da reintut. Ich weiß nicht, gibt es noch in irgendeiner Impfung? Ich glaube, in irgendeiner gibt
es. Ja, es kommt immer, es ist ja nicht verboten worden, sondern man hat auf freiwilligen Verzicht gesetzt. Aber bei der Schweinegrippenimpfung war es plötzlich wieder dabei. Das war ja so Ende des 20. Jahrhunderts, war es zurückgenommen, rausgenommen. Die ganze Amalgam-Diskussion hat ja hin und her gewabert, 100 Jahre lang. Und heute noch sagt das Robert-Koch-Institut, Amalgam sind ungefährlich, dürfen weiterverwendet werden. Unglaublich, aber wäre ja auch eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn die Kassen das bezahlen müssten, damit die Amalgam-Entfernung. Ne? Man wartet ja ab, bis die alle mal unter der Erde sind. Da gab es Stechflaschen, wo 10 Impfdosen drin waren und um das klinisch reinzuhalten, hat man wieder Thiomersal, also Quecksilber, reingebracht. Plötzlich da ist wieder da. Und soweit mir bekannt ist, verwenden nach wie vor die Firmen, die die Impfstoffe herstellen, die Totimpfstoffe herstellen, auch Quecksilber im Herstellungsprozess, weil das wäre für sie eine Katastrophe, wenn da andere Erreger drin wären, was ja bei den Virusimpfungen da auch der Fall ist. Das wird aber dann wieder gereinigt und man versucht das so nicht auf den Markt zu bringen mit dem Anteil. Aber es wird immer Spuren bleiben. Man kann nicht hundertprozentig so ein Präparat frei und rein halten von solchen Substanzen. Und für unseren Organismus reichen also Moleküle, um uns zu sensibilisieren. Dann wird nicht direkt die Toxizität eine Rolle spielen, aber Quecksilber ist nach Nickel das beste Allergen. Ne?
Ja. Ja, also wer sich da weiter informieren möchte, wo kann man sich dann auch weiter informieren?
Ich habe eine Menge drüber geschrieben. Ne? Einmal über die Impfentscheidung, die wird jetzt aktualisiert, weil Corona natürlich jetzt rein muss und die genbasierten Impfungen, sodass ich wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres da die nächste Aktualisierung habe. Und ich habe ein Buch geschrieben über die Impfentscheidung. Ne, nicht impfen, was dann? Also wenn Eltern nicht impfen, dann können sie eine Menge tun, dass sie freier werden von den Problemen, die ihnen die konventionellen Mediziner so ins Gesicht sagen. Nicht? Ihr Kind könnte an Masern sterben, solche Kommentare werden gegeben. Nicht? Das nennt man Nocebo-Effekt, immer das Schlimmste androhen. Und das können Eltern auch wunderbar mit einer guten, umfassenden Versorgung stabil halten. Und dann habe ich ein Kinderbuch geschrieben, Homöopathie und die gesunde Haltung von Kindern. Da habe ich praktisch von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr, also alles, was so Kinder berührt, betrifft, auch gängig und häufig ist beschrieben. Also, und darüber hinaus gibt es natürlich auf dem Markt auch viel, viel weitere Literatur. Es gibt gute Seiten, Webseiten über Impfung. Also so eine Basisseite in Deutschland ist die www.impfkritik.de. Also man kann da, wenn man wirklich sich informieren will, umfassende Hinweise kriegen. Und was jetzt gerade die Eltern angeht, mit der Not, ihr Kind nicht Masern impfen zu wollen, aber vom Gesetz her zu müssen. Es gibt die Impfstammtische, Elternimpfstammtische, ne, wo sie sich mit anderen gleich Betroffenen treffen können und austauschen können. Und da wird man auch über Strategien, wie man daran vorbeikommt, auch diskutieren.
Ja, bitte Google nicht mich anschreiben. Oder uns beide, das können wir nicht bewältigen. Okay, super. Vielen Dank.
Ich habe natürlich viele Anfragen gehabt wegen diesem Gesetz. Ne? Aber ich stehe ja nicht über dem Gesetz, aber manchmal erscheint es mir, wie wenn viele denken, ich habe jetzt die Lösung. Das ist sehr gefährlich für mich. Insofern muss ich mich da sehr bedeckt halten. Ne?
Ja, aber das wird im Jahr 2021, geht das auf ein neues Level. Da können wir jetzt uns natürlich beide nicht zu äußern, weil wir nicht wissen, wie es dann sein wird.
Genau.
Aber da braucht man dann irgendwie einen Hacker oder ich weiß auch nicht.
Okay.
Okay. Friedrich, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke dafür, dass du ja auch den Mut hast, über dieses Thema zu sprechen, weil es auch nicht ganz ohne.
Ja, es liegt mir am Herzen, weil ich sehe, wie die Kinder damit umgehen, wenn sie nicht geimpft werden, wie anders und gut sie dastehen. Das ist mein Motiv. Ja. Und was die Kinder uns vormachen, das machen die Erwachsenen in anderer Weise auch durch. Okay.
Okay. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Mach's gut. Jo, danke. Tschüss.